Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
Russland, die Ukraine und der Westen droht ein Krieg in Osteuropa. Das ist unser Thema heute im Wortwechsel. Zehntausende Soldaten hat Russland an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen und damit große Sorgen ausgelöst vor einer militärischen Intervention. Jetzt aber ist erstmal Krisendiplomatie angesagt. Die USA und Russland nehmen Verhandlungen auf. Der NATO-Russland-Rat tagt und auch die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ist involviert. Wie kann eine weitere militärische Eskalation verhindert werden? Was eigentlich beabsichtigt Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Truppenaufmarsch und wie sollte der Westen darauf reagieren? Darüber wollen wir diskutieren in den kommenden 55 Minuten und wir tun das mit Michael Roth. Er ist Sozialdemokrat und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Michael Gahler, CDU, ist außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Sarah Pagunk ist mit dabei von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie ist Expertin für die russische Außen- und Sicherheitspolitik. Und auch Doris Simon ist dabei, die USA-Korrespondentin des Deutschlandradios in Washington. Und sie ist bestens vertraut mit der US-Perspektive auf die Sicherheitslage in Europa. Herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie dabei sind. Michael Roth, die neue Bundesregierung und die neue grüne Außenministerin Annalena Baerbock müssen jetzt schneller als gedacht in den außenpolitischen Krisenmodus schalten wegen der Ukraine-Krise. Wie gut sind Sie darauf vorbereitet?
Seitdem ich mich politisch engagiere im Bundestag, aber dann auch 8 Jahre in der Bundesregierung, haben wir uns eigentlich fast immer in einem Krisenmodus befunden. Und allen, die jetzt in der politischen Verantwortung in der Bundesregierung stehen, war doch klar, dass das Thema östliches Europa, unser Verhältnis zu Russland, aber auch unser Verhältnis zu anderen autoritären Mächten in einer krisengeschüttelten Welt die Tagesordnung bestimmen wird. Es war ein bisschen schade, dass diese außenpolitischen Fragen im Bundestagswahlkampf nur eine ausgesprochen geringe Rolle gespielt haben. Und jetzt wird deutlich, Deutschland kann sich nicht einfach abschotten. Europa kann sich nicht einfach abschotten. Vogel-Strauß-Methode hilft auch nicht. Und es ist natürlich für uns von zentraler Bedeutung, dass wir in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zu mehr Stabilität und zu mehr Frieden beitragen. Und das ist die Aufgabe der neuen Regierung und das ist die Aufgabe im Team Europäische Union. Und da bin ich erstmal erfreut darüber, dass wir jetzt wieder miteinander sprechen, nicht nur übereinander reden. Ich hoffe nur, dass diese Gesprächsformate und dass diese Gespräche, die jetzt laufen, auch von allen Beteiligten, insbesondere auch von der russischen Seite, ernst genommen werden und wir dann auch zu vernünftigen Ergebnissen kommen.
Michael Gahler, Sie sind im Europaparlament. Die USA und Russland verhandeln also ab kommenden Montag in Genf. Dann tagt der NATO-Russland-Rat, dann die OSZE. Bleibt da für die EU nur die Rolle des zuschauenden Betrachters?
Natürlich ist Europa beteiligt und auch betroffen überall dann, wenn etwas in Europa geschieht. Und deswegen wäre es eine falsche Vorgehensweise und Herangehensweise, wenn man über ein europäisches Problem ohne die Europäische Union redet. Und es ist ja im Ergebnis auch nicht der Fall. Wir haben im Augenblick ja auch einen Besuch von Herrn Borrell in der Ukraine erlebt, wo er sich sehr deutlich geäußert hat und natürlich auch vorher abgesprochen hatte mit dem NATO-Generalsekretär. Wir haben im NATO-Rahmen ja einen Großteil von europäischen Ländern beteiligt und auch im OSZE-Rahmen sind wir alle bei den Gesprächen dabei. Aber in der Tat, es ist im russischen Interesse offenbar, den Eindruck zu erwecken, dass man wie in alten Zeiten die Einflusszonen in Europa zwischen den USA und Russland absteckt. Und das ist natürlich kein Ansatz, den wir akzeptieren können.
Frau Pagunk, das militärische Säbelrasseln Moskaus, ist das eine bloße Drohkulisse, um politischen Druck aufzubauen oder eine militärische Intervention? Ist das eine ernsthafte Option für Moskau?
Ich fürchte schon, dass das ein ernsthaftes Szenario ist, was nicht zwingend heißt, dass die Entscheidung für eine militärische Intervention in Moskau wirklich schon gefallen ist. Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Szenarien. Zum einen, dass die aktuellen Verhandlungen nur ein Vorwand sind und die eigentliche Entscheidung zur Intervention schon gefallen ist. Das ist sicherlich die unglücklichste oder das negativste Szenario. Dann, dass die Entscheidung in Moskau selber noch nicht gefallen ist. und es auf die Verhandlungsergebnisse jetzt in der nächsten Woche und vielleicht dann auch in der Folgezeit ankommen wird. Und das Letzte, dass es nur ein Säbelrasseln ist, wie Sie es gerade genannt haben, das würde ich allerdings als das unwahrscheinlichste Szenario beschreiben, denn letztlich geht es Russland darum, seine politischen Ziele in der Ukraine zu verfolgen und zu erreichen. Und das ist eine Integration der Ukraine vor allen Dingen in die NATO, aber auch in die EU zu verhindern und eine vertiefte militärische Zusammenarbeit auch unter der Mitgliedschaftsschwelle zu verhindern. Und möglicherweise ist das Rational in Moskau eben, dass das letztlich nur mittels einer militärischen Intervention zu erreichen ist.
Doris Simon in Washington. Jetzt ist im Westen, in Europa, in den USA viel davon die Rede, der Westen müsse geschlossen auftreten. Nun war die grüne Außenministerin Annalena Baerbock gerade in dieser Woche in den USA quasi zum Antrittsbesuch. Im Mittelpunkt stand natürlich der Konflikt um die Ukraine. Welchen Eindruck hat die neue Außenministerin in den USA hinterlassen?
Es gibt hier ein großes Interesse an dieser Außenministerin, auch weil sie eine grüne Politikerin ist. Denn hier in der politischen Öffentlichkeit nimmt man natürlich die Unterschiede wahr in der Bundesregierung. Bei den Äußerungen zum Beispiel von Bundeskanzler Scholz, der die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als privatwirtschaftliche Angelegenheit bezeichnet hat, was hier niemand so sehen würde in der Politik, weder Demokraten noch Republikaner. Und man weiß natürlich, dass die Grünen wie auch die FDP eine ganz andere Haltung dazu haben. Das war ein kurzer Besuch. Und was mir auch noch aufgefallen ist danach, in Sachen Ukraine waren die Äußerungen von Blinken, von Baerbock doch wirklich ziemlich synchron. Der Weg der Deeskalation, der Weg der Diplomatie wird versucht, aber eben nicht zahnlos, sondern sozusagen gleich mit dem Preisschild, wie Frau Baerbock es nannte, versehen. Dass Wladimir Putin weiß, wenn er das, was gerade eben geschildert wurde, dann doch tut, militärisch vorgeht, welche Kosten das haben wird für sein Land und für ihn.
Nun hat Präsident Joe Biden auch eine ganze Menge innenpolitischer Probleme. Welchen Stellenwert haben da überhaupt außenpolitische Themen? Welchen Stellenwert hat für die Regierung der Konflikt Ukraine? Welchen Stellenwert hat er in der Öffentlichkeit? Wird das überhaupt wahrgenommen?
In der Öffentlichkeit ist das nicht wirklich ein Thema in den USA, aber im politischen Washington ist es ein Thema allererster Ordnung. Und das ist es immer gewesen in den letzten, mindestens in den letzten 8 Jahren. Es ist auch ein Thema, bei dem nicht nur die Republikaner, die schon seit langem entschiedene Unterstützung der Ukraine und ein entschiedeneres Vorgehen gegen Russland fordern, dem Präsidenten Druck machen, sondern auch Kongressmitglieder seiner eigenen Partei. Und er ist da in der Zwickmühle, da werden wir sicher auch noch drauf kommen, insbesondere was Nord Stream 2 angeht, aber auch stärkere militärische Unterstützung. Für die Administration selber ist es nicht nur, weil sie getrieben wird, ein wirklich wichtiges Thema.
Herr Roth, Frau Pagung sagt, eine militärische Intervention, das ist eine ernsthafte Option für Moskau. Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat sich vor kurzem ähnlich geäußert. Er sagt, wir müssen vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Tun Sie das auch?
Das sollten wir in einer Welt der Krisen, Kriege und Konflikte immer tun. Das Schlimmste scheint mir, dass Russland vor allem ein Interesse daran hat, den Status quo aufrechtzuerhalten. Eine instabile, geschwächte Ukraine nutzt Herrn Putin. Eine nicht geschlossen mit einer Stimme sprechende Europäische Union nutzt Herrn Putin. Herr Putin möchte eigentlich im 20. Jahrhundert verharren. Er möchte eigentlich wieder zur bipolaren Weltordnung zurückkehren, wo es zwei große Mächte gibt, die die Geschichte im Wesentlichen entscheiden. Das eine ist Russland, das andere sind die USA. Dabei spielt die Europäische Union, dabei spielen die Europäerinnen und Europäer keine weitere Rolle. Und wir sind auf dem mühsamen und mühseligen Weg in Richtung 21. Jahrhundert, wo wir eine Welt der Unordnung vorfinden und hier eine Ordnung schaffen wollen. Und das passt eben überhaupt nicht zusammen. Deswegen ist es einerseits gut, dass auch Washington und Moskau wieder miteinander ins Gespräch kommen, denn ohne die USA wird es nicht funktionieren, auch nicht in Europa. Aber es ist mindestens genauso wichtig, dass wir uns auch fragen, was können denn wir als Europäerinnen und Europäer tun? Und da hat es Russland in den vergangenen Jahren eben immer wieder vermocht, Zwiespalt zu sehen durch propagandistische Maßnahmen. Die Europäische Union hat sich spalten lassen. Wir müssen zu einer Politik gegenüber Russland kommen, wo klar ist, wir stehen zusammen. Und deswegen ist es sicherlich auch hilfreich gewesen, dass Frau Baerbock nochmal abgeklärt hat, dass in den wesentlichen Fragen zwischen der Bundesregierung und den Vereinigten Staaten von Amerika Konsens besteht.
Herr Gahler, Sie haben eben den EU-Außenbeauftragten Borrell erwähnt. Der war in dieser Woche in der Ukraine. Wie wird dort die Bedrohungslage wahrgenommen? Wie groß ist dort die Angst vor einer Intervention?
Natürlich ist dort die Angst besonders groß, weil man ja auch schon Erfahrungen mit Russland hat. Spätestens seit 2014, seit der illegalen, völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der Kriegführung in dem besetzten Teil des Donbass, in Donetsk und Luhansk. Und ich denke, in der Ukraine selber ist man sich auch deutlicher bewusst, warum man diese Einschätzung richtigerweise so hat. Denn die haben den Gesamtüberblick, denke ich, darüber, warum er auch vor allen Dingen innenpolitisch so handelt. Wenn man sich anschaut, dass er eigentlich als Stärke nur seine militärische Kompetenz in Anführungsstrichen hat. Und ansonsten gibt es eine Schwäche der russischen Wirtschaft, es gibt ständigen Kapitalabfluss. Auch Russland ist geschwächt durch Covid, wie wir es gehabt haben. Bei uns ja auch, da umso mehr in einer schwachen Wirtschaft wie Russland. Die Krim habe ich erwähnt, den Donbass. Es kosten ihn die anderen Besatzungszonen, Südossetien, Abchasien, Transnistrien. Er führt Krieg in Syrien. Er hat Truppen in Nagorno-Karabach und jetzt auch noch wahrscheinlich für eine Zeit in Kasachstan. Das kostet alles. Und er spielt damit letztlich in den ganzen Bereichen in einer Liga, die zu groß für ihn ist. Und das macht es so gefährlich. Er hat außer der militärischen Drohkulisse eigentlich nichts, was attraktiv ist oder was er bieten kann, auch seinen eigenen Bürgern nicht. Und deswegen bin ich da so besorgt, wie man auch in der Ukraine sehr besorgt ist.
Frau Pagung, ist Wladimir Putin ein Hasardeur, der sich maßlos überschätzt? Das klingt so ein bisschen raus bei dem, was Herr Gahler sagt.
Nein, das würde ich nicht so sehen. Wir müssen vielleicht einfach ein bisschen mehr in Betracht ziehen, dass die Logik und die Ziele und die Kosten, wie sie Putin und wie das russische Regime sie einschätzt, anders sind, als wir das beispielsweise hier in Deutschland machen. Wir haben das an der Krim-Annexion 2014 gesehen. Das wurde lange auch von vielen Beobachtern und Beobachterinnen für sehr unwahrscheinlich gehalten, weil man die wirtschaftlichen und politischen Kosten für viel zu hoch gehalten hat. Und am Ende war das Ziel, die Westintegration der Ukraine zu verhindern, für das russische Regime so wichtig, dass man diese politischen und auch wirtschaftlichen Kosten dafür in Kauf genommen hat. Und ich glaube, ähnlich müssen wir das auch jetzt sehen. Das Ziel des russischen Regimes ist ganz klar, der Machterhalt nach innen zu haben und dann eine sicherheitspolitische Zone um Russland herum aufzubauen, um das Land auch militärisch abzusichern. Und dazu gehört eben auch, dass man potenzielle militärische Kooperation mit der Ukraine, die es ja auch bereits zwischen der Ukraine und der NATO gibt, einfach wegzuhalten. Also sozusagen einfach die Verteidigungslinie Russlands weiter weg von den eigenen Grenzen zu schieben.
Und aber es steht eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ja gar nicht auf der Tagesordnung, ist eben auch wegen des Konflikts in der Ostukraine gar nicht möglich. Da fragt man sich ja, also warum dann die Eskalation, um etwas zu verhindern, was zurzeit gar nicht realistisch ist?
Das hat sicherlich zwei Gründe aus russischer Sicht. Zum einen wird die Glaubwürdigkeit dieser Aussage, dass eine Aufnahme der Ukraine oder auch anderer Staaten aktuell nicht zur Debatte steht, als nicht unbedingt glaubwürdig in Moskau betrachtet. Und das deutlich größere Problem ist noch diese militärische Kooperation unterhalb der Mitgliedschaftsschwelle. Also wir sehen das auch jetzt, dass es ja schon in Teilen Lieferungen von militärischen Gütern wird und das russische Regime befürchtet einfach eine Stationierung von nicht Truppen, aber vor allen Dingen militärischem Material in Form von beispielsweise Mittelstreckenraketen in der Ukraine oder auch von Abwehrsystemen. Und das ist eben die Sorge des russischen Regimes, was man unbedingt verhindern will. Und das kann natürlich auch unterhalb einer Mitgliedschaft stattfinden.
Und das könnte auch eine militärische Intervention mit unabsehbaren Folgen provozieren, Herr Gahler, Herr Roth?
Wir müssen das ernst nehmen. Sicherlich wird Putin alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel inklusive der militärischen Option nutzen. Umso wichtiger ist es ja, dass wir das Ziehen dieser militärischen Option so unattraktiv wie möglich machen. Was aber für uns nicht in Frage kommt, bei aller Notwendigkeit auch Russland Angebote zu unterbreiten, ist, dass wir die Souveränität von Staaten beschränken und dass wir sagen, über Bündnisse oder über die Zugehörigkeit zu einem Bündnis entscheidet nicht mehr das jeweilige Land oder das jeweilige Bündnis, sondern darüber entscheidet Moskau oder irgendeine andere Hauptstadt. Das werden wir so nicht akzeptieren können. Also ist das eine Forderung, auf die die Europäische Union, auf die NATO, auf die Deutschland, auch auf die Ukraine ja so nicht wird eingehen können. Eine Annäherung an den Westen, eine Annäherung an die Europäische Union heißt damit nicht, dass man seine kulturellen, seine wirtschaftlichen, seine historischen Beziehungen zu Russland kappen muss. Wir haben die östliche Partnerschaft auf den Weg gebracht. Es gibt keine Beitrittsperspektive, bislang jedenfalls noch nicht, für die Staaten des östlichen Europas. Aber wir haben die östliche Partnerschaft. Das ist ein Angebot, um diesen Staaten bei der Annäherung an die Europäische Union, beim Aufbau von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, einer sozialen Marktwirtschaft, einer modernen Verwaltung zu helfen. Und da haben wir beispielsweise auch Armenien, ein Land, von dem ich nicht den Eindruck habe, dass es die Annäherung an die Europäische Union koppelt mit einer Ablehnung Russlands. Und dann kommen wir zur Ukraine zurück. Putin hat ja selber Mitverantwortung für die Entfremdung. Also ich sehe derzeit überhaupt gar keine Chance mehr, die Bevölkerung der Ukraine für eine Annäherung an Russland einzunehmen, weil natürlich diese massive Aggressionspolitik gegenüber der Ukraine dazu geführt hat, dass es zu einer massiven Entfremdung gekommen ist. Und ich mich wirklich ernsthaft frage, wie soll man denn dieses Land Ukraine, was sich auf den Weg Richtung Westen gemacht hat, wieder in die Einflusssphäre Putins, in die russische Einflusssphäre zurückbringen. Das können vielleicht noch politische Eliten, aber weite Teile der Gesellschaft sind doch gar nicht mehr bereit, diesen Weg mitzugehen.
Ich würde an der Stelle gerne auch noch was anderes sagen. Es ist ja nicht erst seit des russischen Einmarsches in der Krim und der Annexion von 2014 so, dass die Ukraine de facto nicht NATO-Mitglied werden kann. Das ist ja schon viel länger, dass tatsächlich die NATO-Mitglieder dem Drängen der Ukraine nicht nachgegeben haben, Mitglied zu werden. Die USA haben das zu Zeiten ja auch sehr stark verfolgt, weil man eben diesen Konflikt mit Moskau nicht auf die Spitze treiben wollte.
Ja, und die Reaktion von Moskau war natürlich nach dem Bukarester NATO-Gipfel, wo das dann auch mit Deutschland und Frankreich abgelehnt wurde, dass er dann sich gesagt hat, okay, dann provoziere ich so weit in Georgien, dass wir dann in die Situation gekommen sind, dass es diesen kurzen russisch-georgischen Krieg 2008 gegeben hat. Das ist eine der tragischen Konsequenzen auch davon.
Frau Simon, ist das denn denkbar? Die Forderung Russlands liegt ja auf dem Tisch, keine weitere Osterweiterung der NATO. Ist das ein Punkt, den die USA, wenn sie jetzt in die Verhandlungen geht, zur Disposition stellen könnte? Ist das
Nein,
verhandelbar?
Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Es ist genau wie das eben schon gesagt wurde. Wir leben nicht mehr in der Zeit von Jalta und das haben die USA auch klar gemacht. Das hat der Präsident auch klar gemacht in seinen Telefonkonferenzen, Videokonferenzen mit Wladimir Putin. Das ist überhaupt keine Option.
Das Problem ist doch, was ich sehe, Entschuldigung,
Herr Gala.
Dass es tatsächlich Herrn Putin eben um seine Einflusssphäre geht. Er weiß doch, das wusste im Grunde auch schon Herr Brezhnev, dass ein gepanzerter Konsumverein wie die NATO nicht von sich aus angreifen würde, ein anderes Bündnis. Und das ist auch bis heute der Fall. Und gerade weil er eben weiß, dass eben militärisch von uns keine Gefahr droht, sondern dass eben die Gefahr, die von der NATO oder von der EU ausgeht, ist unsere Art, Gesellschaft zu organisieren, unsere demokratische Verfasstheit, das ist die Gefahr, die für ihn besteht, wenn die Ukraine erfolgreich wäre. Und genau aus diesem Grund, weil es eben keine militärische Bedrohung ist, sondern eine, die sich um die Frage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dreht, deswegen müssen wir als Westen gemeinsam die Ukraine stützen mit allen Möglichkeiten, die wir haben, um sie auf diesem Weg zu festigen, um auf diese Art und Weise Stabilität in Europa herzustellen.
Ich würde da ganz gerne kurz einhaken bei dem, was Herrn Gala gesagt hat. Also das ist ja die Sichtweise, die wir gerade sehr viel in den USA und auch in der EU finden, dass es vor allen Dingen um das Beispiel einer demokratischen Ukraine für die Bevölkerung Russlands geht. Und da ist sicherlich was dran, da hat Herr Gala auch schon recht. Aber das alleine als zentralen Grund zu sehen ist verkürzt, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen diese militärische Verteidigungslinie, die ich vorher schon ansprach. Egal, ob wir sie teilen am Ende oder nicht, und wahrscheinlich teilen wir sie nicht, aber wir müssen die sicherheitspolitischen Befürchtungen, die Moskau hat, auch so wahrnehmen, denn sie sind im Kern auch wirklich militärische Risiken, die von Moskau so wahrgenommen werden und eben nicht nur politische oder auch gesellschaftliche. Und das andere ist, natürlich erwartet man auf russischer Seite nicht eine groß angelegte Intervention der NATO an Russland. Das Risiko oder das Szenario, was man in Moskau ja aber hat, ist ja vielmehr eine Mischung aus hybrider Kriegsführung. Also genau das, was wir von russischer Seite in der Ukraine 2014 gesehen hat, ist das, was man letztlich von russischer Seite auch von der NATO befürchtet. Und zwar eine Mischung aus gesellschaftlichem Einfluss, geheimdienstlichen Operationen, möglicherweise auch gepaart mit militärischen Provokationen, vielleicht noch nicht mal in Russland selber, auch in Staaten russischem Einflussgebietes, um letztlich einen Regimesturz in Moskau zu erreichen. Und ich glaube, das müssen wir so auch benennen und auch als Verhandlungsstandpunkt Moskaus anerkennen, weil ansonsten ist eine ernsthafte Verhandlung auf Basis dessen, was Russland jetzt hier im Dezember als Verhandlungsgrundlage, als Dokumente vorgelegt hat, nicht möglich. Und lassen Sie mich da als letzten kleinen kurzen Kommentar noch machen. Natürlich ist es nicht in Sicht, dass die NATO ihre Erweiterung von einem russischen Veto oder einer russischen Zustimmung abhängig machen wird. Die Frage, die dahinter steckt, ist doch letztlich, ist dieser Vorschlag wirklich ein ernst gemeinter Verhandlungsauftakt oder ist es lediglich etwas, um Zeit zu gewinnen für den militärischen Truppenaufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze?
Frau Simon, sieht man das, berücksichtigt man das in den USA? Subjektiv empfundene Sicherheitsinteressen der von Russland, die dahin gehen, dass die NATO nicht bis an die russische Grenze in Gänze vordringen darf. Ist das nicht verständlich, dass das aus Sicht Russlands, die NATO jetzt nicht als befreundetes Bündnis empfindet, dass das Bedrohungsängste auslöst?
In der Regierung, in der US-Regierung wird das sicher gesehen. Im Kongress hängt es ganz davon ab, mit wem man da sprechen würde. Dass es dieses Gefühl gibt, ja. Und selbst aber wenn die US-Regierung das sieht, beharrt sie natürlich völlig zu Recht darauf, dass die Ukraine ein unabhängiges Land ist, was für sich selber entscheiden soll und was nicht durch Russland oder über das nicht Russland entscheiden kann, wie dessen Zukunft aussehen soll.
Jetzt hat Russland aber ziemlich klar gemacht, die Frage der NATO-Osterweiterung, das ist eine rote Linie, die darf nicht überschritten werden, da brauchen wir Garantien. Da fragt man sich jetzt, wenn das von beiden Seiten so klar ist, dass man über diesen Punkt nicht verhandeln kann, worüber will man dann eigentlich sprechen, wenn man ab Montag zusammenkommt? Herr Roth.
Wir haben uns ja lange Zeit in einer Phase der Sprachlosigkeit befunden. Deswegen sollten wir nicht den Fehler machen, die Vorschläge Russlands einfach so vom Tisch zu wischen, sondern sie wirklich auch als einen Auftakt für weitergehende Gespräche ansehen. Und natürlich ist es wichtig, dass man sagt, was nicht geht. Im Übrigen will ich aber auch mal der putinischen Propaganda begegnen. Es wird ja immer wieder so behauptet, als hätten wir irgendwann mal zugesagt, dass es keinerlei Erweiterungen gäbe. Noch einmal, auch Russland hat die Souveränität dieser Staaten anerkannt. Es gibt eine lange Vorgeschichte. Und ich finde, dass die NATO, aber auch die Europäische Union sich im Hinblick auf das östliche Europa in den vergangenen Jahren sehr, sehr zurückgehalten hat. Aber es ist jetzt auch an uns, attraktive Angebote zu unterbreiten, damit wir nicht wieder in diese Phase der Sprachlosigkeit hineingeraten. Also ich finde es erstmal wichtig, dass wir ein klares Angebot unterbreiten. Der NATO-Russland-Rat soll wirklich ein Forum sein, wo wir auf Augenhöhe präventiv mit Russland über unser sicherheitspolitisches Engagement nicht nur im östlichen Europa sprechen.
Welche Angebote können das denn sein?
Also erst einmal, dass wir uns beispielsweise frühzeitig über Manöver informieren, dass wir sicherlich auch darüber sprechen, wo werden denn eigentlich bestimmte Waffengattungen bis hin zu Atomwaffen angesiedelt, wo werden die stationiert, darüber kann man sicherlich auch reden. Aus meiner Sicht wäre es ebenso wichtig, dass wir politische Bereiche vereinbaren, wo wir enger miteinander kooperieren. Und das müssen ja nicht immer nur sicherheitspolitische oder verteilungspolitische sein. Ich denke mal an das große Thema Klimaschutz, wo es sicherlich auch eine bestimmte Form der Zusammenarbeit geben muss. Und das hängt eben nicht nur von uns ab, sondern es ist immer auch die Frage, ob Russland bald wieder bereit ist und endlich wieder bereit ist, auch diese Formate konstruktiv zu nutzen. Denn wenn wir wieder in eine solche Phase kommen, dann geraten wir auch aus dieser Reaktion heraus und können auch wieder stärker agieren. Denn die derzeitige Kommunikation wird sehr, sehr stark von propagandistischen Aktionen Putins geprägt, bis hin dazu, dass es nicht wenige in Deutschland gibt, die selbstverständlich mit Putin übereinstimmen, insofern, dass auch sie sagen, ja, selbstverständlich hat die Ukraine in der NATO nichts zu suchen. Selbstverständlich haben wir uns nicht einzumischen in die Staaten, die mal zur Sowjetunion gehört haben, weil auch hier die putinische Propaganda erfolgreich war. Russland ist nicht der einzige Nachfolgestaat der Sowjetunion. Und wenn wir über Russland reden, dann müssen wir eben auch über Belarus, über die Ukraine und über die vielen anderen Staaten sprechen, die mal zur Sowjetunion gehört haben.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, den Wortwechsel. Russland, die Ukraine und der Westen, die Gefahren eines Kriegs in Osteuropa. Darüber diskutieren wir mit Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Gahler, dem außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Doris Simon, USA-Korrespondentin des Deutschlandradios. Herr Roth, was Sie gesagt haben, klingt irgendwie einleuchtend. Für mich ist das aber immer noch nicht ganz vorstellbar, wie der Westen Wladimir Putin, der die Messlatte ja jetzt sehr hoch gelegt hat, nämlich nichts anderes als eine Zusicherung, dass die NATO nach Osten nicht weiter ausgedehnt wird, ist akzeptabel. Wie kann denn Putin von dieser Forderung wieder abgebracht werden? Frau Pagung, Sie haben gesagt, da müssen wir nach Kooperationsangeboten unterhalb dieser Forderung suchen. Was könnten das für Angebote sein, die auch Moskau überzeugen?
Also ich würde erstmal Herrn Roth ein bisschen widersprechen. Und zwar, also es wird ja immer so ein bisschen von der Prämisse gerade in der deutschen Debatte ausgegangen, dass man Russland nur Kooperationsangebote machen müsste und dann würde man früher oder später in einen besseren Beziehungsmodus kommen. Und das, was wir eigentlich über die letzten 10, 15 Jahre gesehen haben, ist ja genau das Gegenteil. Also die Meseberg-Initiative, die Modernisierungspartnerschaft, die vier gemeinsamen Räume, das waren alles genau solche Kooperationsangebote und die sind, und das müssen wir auch so sagen, krachend gescheitert. Und ich glaube, das, was aktuell mit dem russischen Regime möglich ist und worauf sich, glaube ich, insbesondere auch die EU mittlerweile in der Kommission einstellt, auch Teile der Grünen, ist, dass sie momentan nicht mehr erwarten können als ein Risikomanagement. Denn diese politischen Kooperationsangebote sind in Moskau so nicht gewollt, weil man eben eine aus ihrer Sicht unzulässige Einflussnahme in die inneren Beziehungen erwartet. Und auch diese Kooperationsgebiete wie Klimawandel, Herr Roth hat es ja auch genannt, die sehen natürlich auf den ersten Blick schön aus, aber wenn wir genauer hinschauen, sehen wir auch, dass Russland da ein ganz anderes Mindset hat, weil man eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels wünscht und nicht eine Bekämpfung des Klimawandels.
Die Krisenmanagement, Frau Pagung, was heißt das konkret? Geht es also nur noch darum, das Schlimmste zu verhindern, also eine militärische Eskalation?
Also ich würde sagen, auch wenn das sicherlich ein bisschen bitter ist, dass es kurz- bis mittelfristig wahrscheinlich das ist, was wir erwarten können von den Beziehungen zu Russland. Ich glaube, da brauchen wir ja einen realistischen Blick drauf. Wenn Sie jetzt fragen, was genau umfasst das? Und da würde ich ganz gerne da zurückkommen, was Russland ja gefordert hat. Es wird ja immer viel gesprochen, auch das haben wir ja schon erwähnt, dass es keine weitere Osterweiterung der NATO geben soll. Da stecken aber noch ein paar andere Sachen drin. Beispielsweise ein Stationierungsverbot von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Bereichen, wo sie die NATO bzw. Russland erreichen können. Beispielsweise auch eine Diskussion über die nukleare Teilhabe. Das hat der Herr Roth eben gerade erwähnt. Und wenn es eine Möglichkeit für irgendeine Form der Kompromissschließung mit Russland gibt, dann scheint es mir doch weniger diese großen politischen Kategorien oder geopolitischen Kategorien von Erweiterung oder Nichterweiterung oder Einflusszonen zu sein, sondern wirklich eher diese, die auf Risikomanagement oder Begrenzung fokussieren im Sinne von gegenseitiger Sicherheitserhöhung durch beispielsweise bestimmte Rüstungskontrollen, Rüstungsbegrenzung, Stationierungsbegrenzung. Also das scheint mir der möglicherweise einzige Kern in diesen russischen Vorschlägen zu sein, die wirklich zu einem Fortschritt auch in Verhandlungen führen könnten.
Und kann das dazu führen, die Krise zu lösen, Frau Simon?
Ich würde da gerne noch zu sagen, es scheint mir da auch eine ganz große Lernkurve gegeben zu haben, auch zwischen den Europäern und den USA. Denn die Analyse, die wir gerade gehört haben, die würde ich weitestgehend teilen. Man sieht es hier auch so, dass Wladimir Putin immer wieder es versuchen wird, rote Linien zu setzen. Und man einfach gewappnet sein muss. Gewappnet insofern, dass, weil diese Regierung hier auf Deeskalation setzt, darauf setzt, dass man nicht sofort zurückschlägt. Wie wollte man das auch? Realistisch. Dass man eben einerseits darauf setzt, aber wie ich eingangs sagte, dass man sozusagen ins Schaufenster schon stellt, was kommt und dies ernst gemeint und dies auch weitergehender als 2014 bei der Annexion der Krim, was auf Russland zukommt, selbst wenn es Russland vielleicht Herrn Putin nicht davon abhält, das zu tun, was er möglicherweise tun wird, aber dass er genau eben weiß, was dann kommt und dass vor allem dies mit den Europäern schon im Vorfeld weitestgehend abgesprochen ist. Weitestgehend, weil bei Sanktionen natürlich hat das auch immer Auswirkungen auf den einen und die anderen. Und was dann im Zweifel der Fall ist, der eine Sanktion auslöst, da wird ja auch derzeit noch daran gearbeitet und verhandelt zwischen beiden Seiten. Aber dass man auf jeden Fall vorbereitet ist auf die unterschiedlichen Dinge und eben die Angebote, von denen Frau Pagung gesprochen hat, machen kann, von denen auch Herr Roth gesprochen hat. Ob sie dann angenommen werden, ist was ganz anderes. Wie weit man da kommt, ist auch was anderes. Aber der Versuch, im Gespräch zu bleiben, der ist so offensichtlich auch hier von dieser Regierung in Washington. Es gab jetzt in den letzten Tagen unter anderem auch Telefonate des US-amerikanischen Verteidigungsministers mit seinem russischen Gegenpart. Es gibt eben die oft jetzt schon angesprochenen Initiative, die Teilnahme der stellvertretenden Außenministerin Wendy Sherman am strategischen Stabilitätsdialog, am NATO-Russland-Rat, aber eben auch an EU-Konsultationen. Also eine enge Verzahnung und das durchgehende Bemühen, den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten. Es hat ja sogar noch mal ein Telefonat gegeben zwischen Putin und Biden, kurz vor Jahresende auf Wunsch Putins, also auf diesen Wunsch ernst genommen zu werden. Putin versucht ja immer diesen bilateralen Weg, wobei die Amerikaner eben zunehmend wirklich die Europäer eingebunden haben, ist die US-Administration eingegangen, aber eben auch hier gibt es rote Linien.
Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, hat gesagt, wir müssen das Preisschild kennbar machen, sichtbar machen und wir müssen das geschlossen vertreten. Herr Roth, wie sieht das Preisschild für Moskau aus?
Ich kann mit diesem Bild wenig anfangen, weil wir dann natürlich auch konkret erklären müssten, welchen ökonomischen Preis oder welchen sicherheitspolitischen Preis verknüpfen wir denn damit. Und dann geben Sie mir, dafür bedanke ich mich auch herzlich, nochmal Gelegenheit, auf Frau Pagung einzugehen, die mir in gewisser Weise Naivität vorgeworfen hat, weil ich über die Dialogangebote gesprochen habe. Also erst einmal bleibe ich dabei. Es ist jetzt richtig, diese Forderungen der russischen Seite zu nutzen, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, um eigene Angebote zu unterbreiten. Aber das Prinzip der Dialogfähigkeit und Bereitschaft ist ja nur eines. Und dann sind wir natürlich bei der Wehrhaftigkeit. Und dann sind wir bei den Preisen. Ich mag das Bild jetzt nicht sonderlich. Und Preise heißt, Russland kann nicht einfach tun und lassen, was es will, sondern wir werden den Instrumentenkasten, den wir in der Europäischen Union, den wir in der NATO haben, selbstverständlich auch zu nutzen wissen. Und nun weiß ich, dass viele wirtschaftliche Sanktionen für nicht besonders hilfreich erachten, aber sie sind zumindest ein klares Signal, dass man bestimmte Entscheidungen nicht zu tolerieren und nicht zu akzeptieren bereit ist. Und natürlich sind Sanktionen auch ausgesprochen schmerzhaft für die Elite, für das Umfeld von Herrn Putin. Deswegen sollten wir das nicht einfach aufgeben. Gleichwohl, wenn man Sanktionen erhebt, man nicht sofort damit rechnen kann, dass das, was man sanktioniert, dann auch beseitigt werden kann und man eine Umkehr der Politik in Moskau kurzfristig zu erreichen vermag. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass Putin das wirklich ernst meint, also dass er wirklich davon ausgeht, diese Maximalforderung zu 100% umsetzen zu können.
Aber die Drohkulisse ist ja nun sichtbar und die Frage ist, was kann der Westen dem entgegensetzen? Das Stichwort Sanktionen ist gefallen und wenn wir über Sanktionen reden, dann sind wir schnell beim Thema Nord Stream 2. Bislang war das ja eher auch in Europa ein höchst umstrittenes Projekt der Bundesregierung. Kann Gas durch die Pipeline fließen, wenn Russland den Ukraine-Konflikt weiter eskaliert?
Also, wenn ich dann den Punkt mal eingreifen darf, Nord Stream 2 ist in der Tat ein Thema, was bei uns im Europäischen Parlament auch schon seit längerem auf der Tagesordnung steht. neben den anderen Sanktionen, die sicherlich auch von uns etwas deutlicher formuliert worden ist im Parlament, Stichwort Ausschluss aus SWIFT oder Canceln aller bestehenden Oligarchen, Langzeitvisa, alle der Profiteure des Systems, die sich im Westen schön bewegen, dass die also jetzt schon wissen sollten, dass deren Aufenthaltsrechte begrenzt werden. Aber Nord Stream in der Tat ist ein Punkt, was im Europäischen Parlament regelmäßig mit 2/3 Mehrheit abgelehnt wird und von Anfang an als ein politisches Projekt betrachtet worden ist. Ein Projekt, was auch von der zeitlichen Abfolge her ein Jahr nach der Invasion auf der Krim von Putin auch mit Herrn Schröder leider auf die Schiene gesetzt worden ist und entsprechend ein offensichtlich politisch motiviertes Projekt ist, die Ukraine zu schwächen, dadurch, dass man sie umgeht. Und jetzt geht es zum einen darum, dass, wenn überhaupt etwas in der Richtung geschehen soll, erstmal das europäische Recht einzuhalten ist. Und das ist im Augenblick nicht der Fall, denn die EU-Gasrichtlinie sieht vor, dass es eine Entflechtung zwischen dem Eigentümer von Gas und dem Eigentum an der Pipeline stattfindet. Das ist objektiv bisher nicht geschehen. Von daher wäre sie auch gar nicht zulassungsfähig im gegenwärtigen Zustand. Und wenn tatsächlich der Worst Case einträte, dass dieser Angriff, tatsächlich der Einmarsch in die Ukraine, ein erneuter Einmarsch stattfindet, sehe ich nicht politisch, dass man es erreichen könnte, dass man deutscherseits einen Hebel aufmacht, um aus Russland Gas über diese Pipeline zu importieren und damit ja indirekt auch die Kosten für diesen Krieg mitfinanzieren würde.
Das war ja auch ein Thema bei dem Besuch von Frau Baerbock in Washington. Doris Simon, Sie haben das angedeutet. Dort wurde das mit doch einer gewissen Freude, Genugtuung aufgefasst, dass Annalena Baerbock da andere, mehr in die Richtung der USA tendierende Akzente gesetzt hat.
Naja, die Grünen haben von Anfang an gesagt, dass diese Pipeline in jeder Hinsicht falsch ist. Herr Gahler hat das ja gerade auch fürs Europaparlament ausgeführt. Und hier in den USA ist das, wenn wir vom politischen Washington sprechen, auch die Mehrheitsmeinung. Der Präsident Joe Biden hat ja im Mai nochmal Sanktionen ausgesetzt, die der Kongress schon gegen Nord Stream 2 Beteiligte ausgesprochen hatte und ist dafür wirklich verprügelt worden. Und das Problem jetzt ist, dass aus innenpolitischen Gründen ein republikanischer Senator, Ted Cruz, so viel Druck aufgebaut hat, dass es nächste Woche eine neue Abstimmung geben wird über neue Sanktionen zu Nord Stream 2. Es braucht dafür eine 60-Stimmen-Mehrheit im Senat. Die Demokraten haben 50. Aber es könnte sein, dass bei diesem Thema angesichts der Eskalation durch Russland an der Grenze der Ukraine, dass möglicherweise die 10 Stimmen der Demokraten zustande kommen und neue Sanktionen verhängt werden. Der Präsident hätte dann die Möglichkeit, diese nochmal auszusetzen. Aber er braucht für diese Aussetzung dieses Mal dann die Zustimmung des Kongresses. Und das alles ist angesichts der Eskalation, wie gesagt, nicht sicher. Das heißt, hier droht ganz unabhängig davon, wie Russland sich jetzt in den nächsten Wochen verhält, eine Komplizierung der Situation hier von US-Seite.
Herr Roth, kann sich Olaf Scholz, der Bundeskanzler, da weiter wegducken und sagen, Nord Stream 2, da habe ich eigentlich nichts mit zu tun, das ist ein privatwirtschaftliches Projekt, das wird jetzt geprüft und wenn es zugelassen wird, dann läuft das. Der Druck auf die Bundesregierung nimmt zu.
Also ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass sich der Bundeskanzler wegduckt. Er hat erstmal auf Verfahren hingewiesen und dabei spielt die Bundesnetzagentur natürlich erst einmal eine zentrale Rolle.
Aber das wird vielerorts so wahrgenommen, dass er die politische Verantwortung für das Projekt nicht wahrnehmen will.
Ich sehe es
und
nicht so.
Aber innerhalb der
wollen Sie jetzt meine Position? Ich bin ja nicht der Regierungssprecher. Also ich bin ja Ausschussvorsitzender.
Gerne,
und,
bitte.
Für mich ist natürlich das Projekt Nord Stream 2 mit erheblichen politischen Folgen verbunden. Und deswegen streiten wir ja auch seit Jahren darüber. Und es ist bei dem Projekt eine Menge schiefgegangen. Es ist uns nie richtig gelungen, es einzubetten in eine europäische Energieversorgungsstrategie. Denn im Übrigen haben alle in der Europäischen Union Anspruch auf saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung. Und nicht nur die Bundesregierung setzt auf Gas als Brückentechnologie. Dass natürlich die Amerikaner ihr teureres Flüssiggas auch verkaufen wollen auf dem deutschen oder auf dem europäischen Markt, ist auch offenkundig. Aber selbstverständlich kann ich mir bei einer weiteren militärischen Eskalation, eine Business-as-usual-Politik auch nicht vorstellen. Und genauso legitim war es von Anfang an, dass die Ukraine sagt, wir dürfen nicht Opfer einer solchen Pipeline werden. Deswegen muss der Gastransit über die Ukraine eben auch über 2024 von Russland aus garantiert werden. Das sind alles Fragen, die müssen besprochen werden. Ich gebe gerne zu, dass das von Anfang an ein kontroverses Projekt war. Der Bundeskanzler hat auf Verfahren hingewiesen und jetzt reden wir gerade über politische Folgen. Und natürlich kann man ein solches Projekt nicht losgelöst sehen von militärischen Entwicklungen oder auch von einer weiteren militärischen Eskalation in der Ukraine. Und dann muss auch alles auf den Tisch, selbstverständlich.
Frau Pagung, wie wichtig ist Nord Stream 2 für Russland? Ist diese Vorstellung realistisch, die ja auch der US-amerikanische Außenminister genannt hat, Nord Stream 2, das kann ein Hebel sein, um Druck auf Moskau auszuüben?
Ja, das würde ich schon sehen, auch weil wir ja vorher gesagt haben, dass es wichtig wäre für westliche oder für europäische Politik, aus der Reaktion in die Aktion reinzukommen, ist Nord Stream 2 sicherlich ein wichtiger Hebel. Das hat mehrere Komponenten. Zum einen sicherlich die symbolische, weil Nord Stream 2 ja auch vor allen Dingen in Europa in den letzten Jahren auch zu wirklich einem Kernstück russisch-europäischer oder russisch-deutscher Beziehungen aufgewertet wurde. Das ist dann zweitens darin, dass das Russland auf den Gastransit via der Ukraine angewiesen wird. Und das auch nochmal zum aktuellen Stand. Also wir sehen ja aktuell, dass der Gastransit durch die Ukraine, aber teilweise auch durch die polnisch-belarussische Pipeline massiv abfällt und dass das eben auch ein Grund für die Gasknappheit aktuell in Europa ist. Und das Dritte ist sicherlich, dass Russland diese gemeinsamen wirtschaftlichen Kooperationsprojekte nicht nur in Deutschland, sondern ganz allgemein auch immer wieder nutzt, um politischen Einfluss auszuüben, sowohl mittels Kooption als auch Korruption. Und daher ist das sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Wir sollten aber natürlich auch nicht so naiv sein zu glauben, dass wenn wir Nord Stream 2 im Falle einer russischen Intervention in der Ukraine stoppen, dass das als Hebel oder als Druckmittel ausreicht, um das dann zu stoppen oder gar aufzuhalten, sondern dass das letzten Endes einfach darauf hinauslaufen würde, dass man deutsche und europäische Politik gegenüber Russland kongruenter und stringenter macht. Denn das, was in den letzten Jahren zunehmend in Moskau so verstanden wurde, ist ganz einfach, dass die Europäer immer, also salopp formuliert, immer sehr viel über Menschenrechte und Demokratie reden. Aber wenn es wirklich um die wirtschaftlichen Interessen geht, siehe Nord Stream 2, dann schaut halt darüber hinweg. Und ich glaube, da wäre es wichtig, auch deutlich zu zeigen, dass es eben nicht nur einfach Gerede ist, sondern dass da im Zweifelsfall auch viele hintersteckt, harte Maßnahmen zu ergreifen.
Da würde ich gerne noch was zu sagen, nämlich ich glaube auch, es wird letztlich überhaupt nichts geben, wenn am Ende Wladimir Putin der Meinung ist, er wird einmarschieren in die Ukraine, dann wird das passieren. Aber es geht eben genau das darum, dass dann die Antwort der Europäer und der USA, dass die Antwort dann steht und dass es dann eben nicht nur bei Worten bleibt und nicht nur dabei, dass man, weil die eigene Bevölkerung, vielleicht das eigene Land betroffen ist, im Zweifel zurückzieht. Das ist nämlich das, was wir ja in der Vergangenheit erlebt haben.
Richtig, und deswegen sollte man jetzt auch schon das Preisschild definieren. Und ich habe das Stichwort SWIFT genannt. Das wäre in der Tat, glaube ich, ein Mittel, was in Russland unmittelbare Folgen hätte. Und wenn man das deutlich ins Schaufenster stellt, auf der Seite, was folgen könnte, dann ist das vielleicht und gleichzeitig eben auch gemeinsam das tut, als Vereinigte Staaten, als Europäische Union, das wäre aus meiner Sicht tatsächlich schon ein deutlicher Hinweis, was folgen würde. Und entsprechend wäre hoffentlich dann auch der Abschreckungseffekt.
Herr Gahler, ich würde gerne noch auf die Rolle Europas zu sprechen kommen. Welchen Einfluss kann die EU, können auch Länder wie Deutschland, Frankreich in dem Konflikt spielen? Es kommt ja nicht von ungefähr, dass von Moskauer Seite aus die EU komplett ignoriert wird in diesem Konflikt als Gesprächspartner, sondern dass dort nur die USA wahrgenommen wird als satisfaktionsfähiger Gesprächspartner, sage ich mal. Wie glauben Sie denn, kann die EU, wie können auch Länder wie Deutschland, Frankreich dort wieder eine Rolle spielen?
Also wenn, dann sollten wir gemeinsam unsere Rolle spielen und nicht eben auch insofern schon Putins Wünschen nachkommen, indem wir uns einzeln auseinander dividieren lassen. Von daher finde ich es richtig, wenn jetzt eben Herr Borrell in die Ukraine gereist ist und da ja auch für uns alle redet. Und ansonsten denke ich, dass wir die Botschaften, die wir aussenden, indem wir sie gemeinsam senden, das ist der Weg, den Putin dann auch tatsächlich verstehen muss. Wir sind mit 37% etwa die Größenordnung der größte Handelspartner Russlands. Russland soll ein Interesse haben, diese 37%, die in etwa so auch ausgeglichen sind, Import-Export-mäßig. Das ist etwas, was man nicht riskieren sollte im Interesse der Stabilität auch des eigenen Landes. Wir haben neben dem genannten Hebeln natürlich die Möglichkeit, diejenigen, die in Russland neben Herrn Putin einflussreich sind, auch persönlich und unmittelbar zu beeinflussen. Und das sollten wir ihnen deutlich sagen, um auf diese Art vielleicht auch innerhalb Russlands eine Diskussion auszulösen, wo dann aus dem Bereich der Wirtschaft und aber auch derer, die viel zu verlieren haben, innerhalb Russlands vielleicht zu einer anderen Meinungsbildung zu kommen. Denn wir erleben ja, dass das Gegenteil von dem eintritt, was er sich erhofft. Er zieht rote Linien und jetzt wird sogar in Skandinavien, vor allen Dingen in Finnland, über NATO-Mitgliedschaft diskutiert. Das Land hat 1400 Kilometer direkte Grenze mit Russland. Also Russland müsste eigentlich doch im eigenen Interesse, wenn es die NATO als unfreundlich ansieht, erkennen, dass man gerade den gegenteiligen Effekt nicht nur in der Ukraine erzielt. Ich meine, ein Land, was innerhalb der EU ist und dann plötzlich in die NATO will. Finnland werden wir sicherlich nicht mit Hinweis auf Russland eine NATO-Mitgliedschaft verweigern können. Also alle diese Punkte sollte Russland in seine Bewertung einpreisen. Und wenn Sie wissen, dass wir als EU und als Vereinigte Staaten in dieser Frage wirklich gemeinsam stehen und auch es meinen, was wir sagen, dann hoffe ich, dass der Worst Case tatsächlich auch verhindert werden kann.
Frau Pagunk, wir haben über die Differenzen auch innerhalb Europas, innerhalb des Bündnisses, etwa über Nord Stream 2 gesprochen. Das Ignorieren der EU von Seiten Moskaus, ist das auch eine Strategie, um hier spaltend zu wirken, um nur die USA als Gesprächspartner zu akzeptieren und damit auch Misstrauen ins Bündnis zu bringen?
Das ist sicherlich Teil der Strategie. Also ich würde hier zwei Gründe identifizieren. Das ist zum einen die Tatsache, dass es Moskau momentan eben vor allen Dingen um sicherheitspolitische Garantien geht und die sind letzten Endes hauptsächlich von den USA zu geben. Gerade wenn wir beispielsweise an die nukleare Teilhabe denken oder auch die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen. Das heißt, in einem Teil ist der natürliche Ansprechpartner ganz klar die USA. Das andere ist natürlich, dass Russland immer wieder versucht, eine multilaterale Abhandlung der Beziehungen zu vermeiden und auf bilaterale Foren zu setzen. Ganz einfach, weil es natürlich so ist, dass das relative Gewicht Russlands gegenüber einzelnen EU-Staaten höher ist und zum anderen natürlich auch, weil es einfach bestimmte Staaten gibt, die gegenüber Russland sehr kritisch sind, also denken Sie an die baltischen Staaten, an Polen und andere Staaten, denen das nicht ganz so ist, also beispielsweise Ungarn oder Österreich und viele Staaten in der Mitte und es natürlich für Russland sehr clever einfach sein kann, diese Staaten einzeln anzusprechen, um Ziele zu erreichen, auch beispielsweise, um den Sanktionskonsens zu untergraben, etwas, was Russland ja wirklich über Jahre versucht hat, aber bis jetzt gescheitert ist. Lassen Sie mich eine Sache kurz sagen zur Bedeutung der EU. Natürlich ist es so, dass die EU trotz ihrer Bemühungen sicherheitspolitisch noch keine große Rolle spielt. Letzten Endes sind die USA aber auch ein Stück weit auf die EU angewiesen in ihrer Sanktionspolitik gegenüber Moskau, denn die wirtschaftspolitische Verflechtung zwischen Moskau und Washington ist sehr klein. Da braucht es die europäischen Partner, um überhaupt wirklich Sanktionswirkung zu entfallen. Und auch wenn es um die Compliance mit finanziellen Sanktionen geht, ist eine Mitarbeiter in Zusammenarbeit der Europäer für den Erfolg der US-amerikanischen Sanktionspolitik ausschlaggebend.
Ich würde zum Abschluss dieser Sendung noch einmal kurz den Blick auf einen anderen aktuellen Krisenherd werfen. Kasachstan, dort hat Russland mit seinem Militärbündnis jetzt Truppen hingeschickt, um die Situation dort zu befrieden, in den Griff zu bekommen. Welche Bedeutung hat das für Russland? Kann das Auswirkungen auch auf die Situation in der Ukraine haben?
Ich sehe das aus Moskaus Sicht sowohl als Risiko als auch als Chance. Also zum einen, weil es sicherlich von Teilen der Moskauer Elite als neuer Versuch einer Farbrevolution, also eines erzwungenen Umsturzes von außen, eines moskaunahen Regimes betrachtet wird. Zum anderen aber natürlich, weil man jetzt gerade diese schnelle und ja auch erstmalige Aktivierung des Verteidigungsbündnisses im Raum der ehemaligen GUS-Staaten Moskau natürlich die Möglichkeit gibt, den eigenen Hebel, den eigenen Einfluss in Kasachstan selber zu stärken. Denn es gab ja auch durchaus zwischen Kasachstan und Russland in den letzten Jahren Friktionen, beispielsweise über die politische Integration innerhalb der Eurasischen Ökonomischen Union. Also es ist sicherlich beides. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie schnell diese Proteste möglicherweise niedergeschlagen werden oder eben auch nicht. Die Frage ist natürlich, hat es eine Auswirkung auf den Konflikt mit der Ukraine? Und da wäre ich momentan vorsichtig, auch weil es bis jetzt ja so aussieht, dass das, was militärisch von Russland nach Kasachstan geschickt wird, durchaus ein sehr kleines Gruppenkontingent ist, wahrscheinlich sowas um die 2000, das sind die letzten Zahlen, 2000 Soldaten und Soldatinnen. Und von da aus bleibt es abzuwarten. Ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss auf diesen Konflikt haben wird.
Zum Abschluss vielleicht noch kurz, wir haben eine Stunde fast gesprochen über die Situation in der Ukraine. Was erwarten Sie jetzt von den Verhandlungen, die in der nächsten Woche laufen? Was muss da geschehen, um die Situation zu entschärfen? Herr Gahler, mögen Sie anfangen?
Ja, ich denke, wir sollten gemeinsam Russland auffordern, zu deeskalieren. Und das heißt konkret, die Truppen zurückzuziehen, wieder in die Kasernen zurückzuschicken. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man auch umfänglich anschließend Gespräche führen kann zu vielen Themen, gerade auch im Rüstungskontrollbereich ist angesprochen worden. Denn man kann schlecht erwarten von der Ukraine oder auch von uns, dass man mit der Pistole an der Schläfe Verhandlungen führt, die zielorientiert sind. Und wir müssen eine einheitliche und deutliche Sprache als Europäer und Amerikaner gegenüber Russland dann vortragen.
Herr Roth.
Ich wünsche mir sehr eine stärkere Rolle der Europäischen Union in sicherheitspolitischen Fragen. Ich kann aber dringend davor warnen, dass nicht der Eindruck entsteht, dass eine stärkere Übernahme von Verantwortung einhergeht mit einer stärkeren Emanzipation der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn wir das so betreiben, dann werden wir die mittelosteuropäischen Partner in der EU verlieren. Für Polen, für die baltischen Staaten ist nach wie vor die NATO, es sind nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika der Garant ihrer Sicherheit und weniger Deutschland und Frankreich oder andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir müssen auch in Deutschland lernen, die Sicherheitsinteressen unserer mittelosteuropäischen Länder, insbesondere Polen und des Baltikums, ernst zu nehmen und sie angemessen einzubeziehen. Und das könnte die Chance sein für eine wirklich erneuerte europäische gemeinsame Ostpolitik. Mhm. Und die geht nur mit Geschlossenheit und auf Grundlage einer gemeinsamen Strategie. Und da ist in der Europäischen Union noch sehr viel zu tun.
Das war der Wortwechsel. Russland, die Ukraine und der Westen, die Gefahren eines Kriegs in Osteuropa. Darüber haben wir diskutiert mit Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Gahler, dem außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Sarah Pagunk von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Doris Simon, USA-Korrespondentin des Deutschlandradios. Ich danke Ihnen allen für die lebhafte Diskussion. Dank auch an alle, die zugehört haben, für ihre Aufmerksamkeit.